Guten Morgen, liebe Geschwister. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, und auch die Geschwister, die am Telefon mithören, seien herzlich gegrüßt. Und ich möchte auch zu Anfang noch Grüße mitteilen von der Julia Flack und allen ihren Familienangehörigen, auch von Hermann und Ursel, wer sie kennt, und auch Regina und Matthias und die Kinder, an alle Geschwister. Ja, wir freuen uns, dass wir noch die Möglichkeit haben, noch unverboten zusammenzukommen. Wir wissen nicht, wie lange das noch gehen wird. Ja? Wir haben nicht das Recht dazu, ja, das in Freiheit tun zu dürfen. Die meisten Gotteskinder haben das eben nicht. Das muss uns bewusst sein. Und deshalb wollen wir auch dafür unserem Herrn dankbar sein. Danke auch für die Einleitung bezüglich des Töpfers. Ja. Das ist ein wunderschönes Kapitel in Jeremia 18. Und wir lesen ja da, dass das Gefäß, das der Töpfer dort macht, zuerst einmal missrät unter seinen Händen. Ja. Also nicht, dass der Töpfer das kaputt gemacht hätte, sondern das Gefäß hat Eigendynamik entwickelt und ist dann nichts geworden. Aber dann hat der Herr den Ton nicht weggeworfen, sondern er macht aus genau diesem Gefäß, aus diesem Tonhaufen, macht er ein Gefäß zu seinem Wohlgefallen. Und das ist das Kostbare. Ja? Das hat uns ja der Rainer sehr schön ausgeführt. Ja, wir wollen in den Galaterbrief etwas reinschauen heute Morgen. Und da ist mir vor einigen Monaten einiges aufgefallen dazu. Nämlich, dass es dort 24 Aussagen gibt zur Stellung der Glieder Christi im Galaterbrief. Und der Galaterbrief gehört ja zu seinen frühen Briefen, die der Paulus geschrieben hat, etwa um das Jahr 57 im Winter, noch vor dem Römerbrief gegen Ende seiner dritten uns berichteten Reise in der Apostelgeschichte. Er schrieb ihn an mehrere galatische Gemeinden, deren Glieder großteils nicht Israeliten waren, in dieser Gegend Kleinasiens lebten und vor allem Skythen oder Kelten, so wie wir sie kennen, die hatten auch ihre eigene Sprache. Und diese wanderten später bis in unsere Gegend, also nach Süden Deutschlands, nach Nordfrankreich, und auch nach England. Dort hat man überall keltische Wurzeln. Und da sind die Leute damals von Kleinasien weggewandert. Ankara zum Beispiel, das ist die heutige Hauptstadt, die liegt im Bereich der galatischen Landschaft, wie das in der Apostelgeschichte genannt wird. Der Paulus hat diese Gemeinden selbst gegründet, einen zumindest zum Teil, auf seiner ersten und auf seiner zweiten uns berichteten Reise. Es gibt dazu Hinweise in Apostelgeschichte 16 und 18, wer das mal nachlesen möchte. Da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Und die Galater hatten ursprünglich das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes von Paulus aufgenommen. Sie hatten nach Kapitel 3, Vers 3 im Geist begonnen. Sie waren damit in Christo eine neue Schöpfung geworden, so wie Paulus das in 2. Korinther 5, Vers 17 ausdrückt, und sie waren damit auch nach Kolosser 3, Vers 12 Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Ja, das ist ja immer die Grundlage, wie der Herr uns anspricht. Bevor er uns irgendwas zur Ermahnung sagt, sagt er erst, wer wir sind, ja, und welche Stellung wir in Christo haben. Und erst dann kommt die Ermahnung. Sie waren aus Glauben gerechtfertigt. Galater 2, Vers 16. Der Glaube Christi kommt dort viermal, in Kapitel 2, Vers 16, zweimal, 20, einmal 3,22, einmal direkt vor, und schließlich ist vom Glauben Christi viermal indirekt die Rede. Dreimal in Kapitel 3, 23, 24 und einmal Kapitel 5, Vers 6. Also da sieht man, das ist eine direkte Häufung dieses Begriffs, der Glaube Christi Jesu. Und nach Paulus kamen schließlich falsche Brüder aus der Beschneidung zu den Galatern und sie lehrten, obwohl sie mehrheitlich aus den Nationen stammten, dass sie zu ihrer Rechtfertigung vor Gott mindestens noch beschnitten werden müssen. Und natürlich verschiedene religiöse Feste, die für die Juden vorgeschrieben waren, ebenfalls halten zu müssen, damit sie vor Gott wirklich so sind, wie Gott sie haben will. Und das leitete natürlich einen Rückschritt in ihrem Leben im Glauben Christi ein. Sie waren, wie Paulus in Kapitel 5, Vers 4 sagt, aus der Gnade gefallen. Das ist ja ein furchtbares Wort eigentlich. Ja. Heißt nicht, dass Gott ihnen nicht mehr gnädig wäre, sondern dass die Gnade, die sie bekommen haben, ihnen praktisch nichts mehr nützt. Weil sie müssen ja dann religiös arbeiten, ja, und vor Gott selber gerecht sich darstellen. Ja. Das war das Problem. Und das war so schlimm, dass Paulus in Kapitel 4, Vers 19, ihretwegen wieder Geburtswehen erlitten hat, ja, bis Christus in ihnen ausgestaltet würde. Ja, er war nach Kapitel 4, Vers 20 ohne Mittel. Er war so ratlos, er sagt, ich weiß nicht mehr, was ich mit euch machen soll, damit ihr wieder auf die Spur kommt, ja, damit ihr wieder aus der Religion rauskommt. Und der Galaterbrief ist deshalb nicht umsonst der einzige Brief, in welchem Paulus für seine Briefempfänger in der Anrede nicht dankt. Das ist ganz eigenartig, ja. In allen Briefen dankt Paulus für die Geschwister, an die er schreibt. Im Galaterbrief fehlt dieser Dank. B. Ist es eine direkte Streitschrift wie kein anderer Brief im Neuen Testament. So ähnlich wie der Hebräerbrief, der ja den jüdischen Fokus hat, eben aus der Gemeinde, die aus Israel herausgerufen wird. Und C. ist da ein Brief, in welchem er wie in keinem anderen in unerbittlicher Schärfe die Freiheit in Christus, Kapitel 2, Vers 4, und die Wahrheit des Evangeliums verteidigt. Ja, das sind die wichtigsten Punkte dort im Kapitel 2. Und der heilige Ernst dieses Briefs kommt auch durch den zweimal ausgesprochenen Fluch zum Ausdruck in Kapitel 1, Vers 8 und 9. Der soll alle die treffen, welchen den Galatern ein anderes Evangelium predigen, als ihnen Paulus bereits gepredigt hatte. Ja, das ist der Punkt dort. Und er stellt sich sogar selber unter den Fluch, indem er sagt, auch ich, wenn auch wir euch je etwas anderes predigen würden, als was wir euch bereits verkündigt hatten, so seien wir eben auch hinweggeschleudert, so wie das griechische Wort dort eigentlich heißt. Und daran können wir ablesen, dass in dieser Frage für Glieder am Leib des Christus alles auf dem Spiel steht, wenn wir irgendetwas zu dem Evangelium des Christus, des glückseligen Gottes, hinzufügen wollten. Und Paulus hat auch von Beginn seines öffentlichen Dienstes an den Heiligen Gottes das ganze Evangelium des Christus gepredigt. Wäre das nicht so gewesen, ja, dann würde er ja automatisch unter den Fluch gefallen sein. Ja. Wenn er später noch weitere Offenbarungen bekommen hätte, was auch noch zum Evangelium gehört, dann hätte er ja den Galatern noch einen weiteren Brief schreiben müssen und sagen, oh, ich habe damals noch was vergessen zu sagen oder Gott hat mir noch was Neues offenbart, das müsst ihr jetzt auch beachten. Ja, sowas gibt es gar nicht. Ja. Gott hat sein Werkzeug 100% ausgerüstet, um das ganze Evangelium von Anfang an zu predigen. Was natürlich nicht heißt, dass Paulus selber persönlich eine geistliche Entwicklung genommen hat, eine praktische Weiterentwicklung in der Gotteserkenntnis. Das ist was ganz anderes. Ja. Aber das Evangelium war insgesamt von vornherein da. Wir wollen zunächst dann diese Punkte, die mir da aufgefallen sind, durchgehen. Das sind 24 Aussagen zur Stellung der Glieder Christi im Leib des Christus. Und wir wollen dann an Galater 2, Vers 20 noch kurz stehen bleiben, weil das eine ganz besonders kostbare Ermutigung ist. Den Vers, den der Rainer auch zu Anfang schon vorgelesen hatte. Diese Inhalte, die dort im Galaterbrief verankert sind, die betreffen das Geheimnis Gottes und des Christus, wie er in Kolosser 2, 2 und 4, 3 das nennt, und sie betreffen alle insgesamt das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. So beschreibt er in 1. Timotheus 1, Vers 11 sein Evangelium, das er mehrfach sein Evangelium nennt. Wir gehen jetzt einmal diese entsprechenden Stellen durch, und zwar in der Reihenfolge, wie sie im Brief vorkommen. Ja, also nicht irgendwie gewichtet nach Wichtigkeit oder sowas, sondern einfach so, wie sie im Brief kommen. Da wäre der erste Punkt Galater 1, Vers 4. Und dort heißt es, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, auf dass er uns herausreiße aus dem gegenwärtigen bösen Äon oder Zeitalter. Das heißt, die Glieder Christi sind herausgenommen aus dem gegenwärtigen bösen Äon. Und hier ist in erster Linie das geistlich gemeint, das heißt, sie sind jetzt nicht mehr unter der Herrschaft der Finsternis, Kolosser 1, Vers 13, sondern versetzt in die Königsherrschaft des Sohnes seiner Liebe. Allerdings dürfen wir auch in Vers 4 feststellen, dass dieses Herausreißen aus dem bösen Äon noch eine zweite Komponente hat, nämlich die Entrückung des Leibes Christi. Die wird eben auch noch heraus aus dem bösen gegenwärtigen Äon stattfinden, bevor der nächste Äon, das Tausendjahrreich, beginnt. 1. Thessalonicher 4, 13 folgende ist das dann beschrieben. Zweiter Punkt, also erster Punkt, herausgerissen aus dem bösen gegenwärtigen Äon. Zweitens, Vers 6, Glieder Christi sind durch Gott, den Vater, in der Gnade Christi berufen. Ja, direkt von Gott selber in der Gnade Christi berufen. Und dazu finden wir dann im 2. Timotheus 1, Vers 9 bis 11 die Aussage, dass uns diese Gnade bereits vor den Zeiten der Zeitalter gegeben wurde. Also bei Gott muss es irgendwie eine Zeit geben, für die wir verständnismäßig keinen Zugang haben. Und er hat irgendwann mal gesagt, so jetzt fange ich an mit Zeitaltern. Und er hat eine bestimmte Anzahl für uns unbekannt von Zeithaltern definiert durch den Sohn, Hebräer 1, Vers 1 und 2, in denen er seine Geschichte ablaufen lässt und wo am Ende herauskommt, dass Gott alles und in allem sein wird, nach 1. Korinther 15, 28. Also, und bevor diese Zeitalter liefen, bevor sie eigentlich definiert waren, hat Gott schon davor denen, die er erwählte, seine Gnade gegeben. Das ist eigentlich unfassbar. Ja. Wir könnten eigentlich jetzt Schluss machen und nur noch anbeten darüber, weil verdient habe weder ich und wahrscheinlich die meisten unter uns haben das auch nicht verdient. Gehe ich mal davon aus. Ja, das ist also Aussage in Vers 6. Dann die dritte Aussage ist Galater 1, 11 und 12, die hängt mit dem Evangelium des Paulus zusammen. Dort erklärt er, dass sein Evangelium, das er zu predigen hatte, nicht dem Menschen gemäß ist, sagt er in Vers 11, denn ich habe es, Vers 12, weder von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch Offenbarung Christi Jesu. Ja, durch Offenbarung Jesu Christi bekommen. Und damit hat er dieses Evangelium auch nicht von den 12 Aposteln in Jerusalem übernommen. Ja? Ist von denen auch nicht ausgebildet worden, sondern der Herr hat ihn beiseite gesetzt. Ja, 14 Jahre war er in Arabien und dann später noch in seiner Heimatstadt, bis er schließlich von Barnabas nach Antiochien geholt wurde. Von dem aus er ja dann auch, also es ist Antiochien in Syrien, von wo aus auch seine Reisen losgingen dann in Apostelgeschichte 13. Vierter Punkt, Glieder Christi sind schon im Mutterleib abgesondert und durch seine Gnade berufen. So sagt es Paulus von sich selber und da er ja, ich sage es mal einfach ganz platt, ja, der Erste des Leibes des Christus war, ja, wenn man es genau nimmt, ja, hat ihn Gott als Ersten hier berufen. Und deshalb sagt er in Vers 15, als es aber Gott, der mich von meiner Mutterleib an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Und das ist dann auch der fünfte Punkt. Also nicht nur, dass wir bereits von Mutterleib an abgesondert sind, ja, Glieder des Christus praktisch im Leben zu sein, so hat er dann, als zu dem Zeitpunkt, als er uns gerufen hat, hat er seinen Sohn in uns offenbart. Und da sieht man, das kann niemals eine Eigenleistung sein. Ja, da muss von außen ein Eingriff erfolgen, den muss Gott vornehmen zu seinem Zeitpunkt. Wir können diesen Zeitpunkt nicht bestimmen, auch nicht herbeibeten, sondern wir können höchstens bitten, dass der Herr jemand das Evangelium offenbart. Und wenn der es dann geoffenbart bekommt, dann darf er aufgrund der Stelle hier wissen, dass er von Gott diese Offenbarung erhalten hat. Nun, dass er auch vor Grundlegung des Kosmos bereits diese Gnade empfangen hat. Sechster Punkt, das sind die Verse Galater 2, Vers 4 und 5 und 13. Ich lese mal Galater 2, Vers 4 und 5. Es waren aber der nebeneingeführten falschen Brüder wegen, die nebeneingekommen waren, um unsere Freiheit auszukundschaften, welche wir in Christo Jesu haben, auf dass sie uns in Sklaverei brächten, denen wir nicht auch eine Stunde durch Unterwürfigkeit nachgegeben haben, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch verbleibe. Und in 13 sagt er, 2,13, und das habe ich irgendwie, 5 und 13, ja, mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Da ist irgendwas falsch gesetzt. Auf jeden Fall, durch das Evangelium Gottes sind wir zur Freiheit von irgend gearteten religiösen Zwängen und Handlungen gesetzt. Die Israeliten unter ihnen, die wurden auch befreit vom Gesetz von Sinai, ja. Und niemand darf uns diese Freiheit wegnehmen oder einschränken. Ja? Und darum hat Paulus hier gekämpft. Und deshalb gab es ja dann auch die Auseinandersetzung mit Petrus wegen seines praktischen Verhaltens in Kapitel 2. Der siebte Punkt ist Galater 2, Vers 16. Und dort steht, dass vor Gott kein Mensch gerechtfertigt wird, außer durch den Glauben Christi Jesu. Und das steht zweimal in diesem Vers. Aber wissend, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben Jesu Christi. Auch wir haben an Jesum Christum geglaubt, auf dass wir aus Glauben Christi gerechtfertigt würden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Das heißt, keine religiöse Handlung ist genügend, um vor Gott etwas zu sein. Und jetzt kommt der Vers, an dem wir nachher noch mal ganz persönlich stehen bleiben wollen. Und den hat Paulus wohl ganz bewusst in der Ich-Form formuliert. Ja. Das heißt, in dem Moment, wo ich diesen Vers lese, da spreche ich selber ein Bekenntnis aus. Ja. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Das ist der achte Punkt. Der neunte Punkt, nicht mehr lebe ich. Der zehnte Punkt, sondern Christus lebt in mir. Elfter Punkt, was ich jetzt im Fleisch lebe, lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes. Zwölfter Punkt, der mich geliebt, und der 13. Punkt, sich selbst für mich, das heißt ganz persönlich, hingegeben hat. Für dich und mich. In dem Moment, wo ich das lese, merke ich, der Herr Jesus, der hing für mich am Holz. Ja, er kam für mich ganz persönlich, nicht im kollektiven Sinne, er muss halt ein paar retten hier auf der Erde, sondern ganz persönlich für dich und mich kam er her. Hat für dich und mich genau das über sich ergehen lassen, was er erlebte. Ganz kostbar. 14. Punkt, Galater 3, Vers 9 und 14. Dort heißt es dann in Vers 20, nach Vers 20, aus dem Glauben Christi sind wir zusammen mit dem gläubigen Abraham Gesegnete. Das heißt, der Segen, der dem Abraham damals in 1. Mose 12 übergeben wurde, dass durch ihn und seinen Samen alle Nationen gesegnet werden, das bedeutet letztlich, dass wir aus Glauben Christi gerechtfertigt werden. Das ist der Punkt, ist der Inhalt dieses Segens. Und der wird einmal alle Nationen, ja, und wir wissen, alle Geschöpfe, wird er erreichen. Unter anderem auch durch die Mitarbeit des Leibes Christi. Und so sind wir deshalb durch den Glauben Jesu Christi Nutznießer und Teilhaber dieses Segens. Galater 3, Vers 26, den möchte ich auch vorlesen. Denn ihr alle seid Söhne Gottes, durch was? Durch Glauben Christi Jesu. Ja. Da sieht man, Sohn Gottes wird man eben nur dadurch, dass man diesen Glauben des Christus selber geschenkt bekommt. Wir sind also nicht adoptierte Söhne, sondern wahrhaftige Söhne, gezeugt aus Gott. 1. Korinther 1, Vers 30. Aus Gott aber seid ihr in Christo Jesu. Und dann Vers 27, auch den muss ich unbedingt vorlesen. Da heißt es wörtlich, denn so viele euer in Christus hineingetauft worden sind, nämlich nach 1. Korinther 13, Vers 12, durch seinen Geist, in seinem Geist, in den Christus hineingetauft worden sind, ihr habt Christum angezogen. Das heißt, es ist nicht nur so, dass der Christus in mir ist, sondern ich habe ihn sozusagen als Bekleidung bekommen. Ja? Ich habe den Christus anziehen dürfen. Deshalb sagt der Paulus, nicht mehr lebe ich, ja, sondern Christus lebt in mir und lebt äußerlich. Und da steckt auch drin, dass eben in unserem Leben zum Ausdruck kommen sollte, dass der Christus in uns lebt, ja, weil wir ihn ja angezogen haben. Und wir sehen ja zuerst, wenn man jemand begegnet, natürlich Gesicht, Hände und Füße, aber wir sehen die Bekleidung. Und wenn wir dann den Christus im anderen sehen, dann sehen wir richtig. Ja. Und das sollte auch zum Ausdruck kommen, ganz praktisch. 17. Punkt, 3 Vers 28, Galater 3, 28 und die Parallele in Kolosser 3, Vers 11. Es gibt keine irdischen Unterschiede mehr innerhalb des Leibes Christi. Dort heißt es, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Männliches oder Weibliches. Also alle diese Unterschiede, die natürlich da sind, die dürfen und sollen im Leib des Christus keine Rolle mehr spielen. Vor unserem Herrn spielen sie keine Rolle mehr. Und wir sind gehalten, dass wir das einüben. Ja? Und bis das dann zur Vollkommenheit gekommen ist, müssen wir was tun? Einander in Liebe ertragen. Ja? Jeder den anderen. Ich muss auch ertragen werden. Von meiner Frau muss ich ertragen werden manchmal. Ja? Und von den Geschwistern auch. Und deshalb kann der Herr von mir verlangen, jetzt erträgst du auch mal die anderen. Das ist manchmal nicht so einfach. Ja? Es ist einfacher gesagt als getan. Also 3,28, alle irdischen Unterschiede dürfen in der Gemeinde verschwimmen, bedeutungslos werden, weil wir einer in Christo sind. Galater 4, Vers 6, da steht, weil wir Söhne sind, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, durch den wir Abba, Vater, sagen. Also, der Christus ist quasi durch seinen Geist in jedem Einzelnen anwesend. Und zwar permanent. Römer 8 wird es auch in Versen 9 bis 11 sehr wunderschön beschrieben. Das wäre eine Parallelstelle dazu. Nach Galater 4, Vers 7, wo es heißt, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann Losteilhaber oder Erbe durch Gott. Das bedeutet, wir sind nicht mehr Sklaven kosmischer Mächte, noch unter dem Gesetz vom Sinai, sondern wir sind Erben oder Losteilhaber mit durch Gott. Und nach Römer 8, Vers 17 sind wir Losteilhaber Gottes und mit Losteilhaber des Christus. Und wir wissen, dass der Christus ja das ganze All zum Losteil hat. Ja, und deshalb dürfen wir als Mitteilhaber jetzt schon solche sein, denen das All mitgehört. Das ist ungeheuerlich, solch eine Aussage. Und das kann uns trösten nach all dem Durcheinander, das wir draußen passieren sehen. Jetzt kommt der 20. Punkt. Also zuerst bin ich mal bis 18 Punkte gekommen und habe ich noch einmal durchgearbeitet und habe ich gemerkt, Moment mal, das sind ja noch viel mehr. Jetzt bin ich also bei Punkt 20 inzwischen, Galater 4, Vers 19. Das möchte ich auch vorlesen. Meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen habe, warum? Bis Christus in euch gestaltet worden ist. Ziel aller Belehrung in der Versammlung und Aktivität des Christus ist in uns ist, dass der Christus selber in uns Gestalt gewinnt. Ja, also ich soll so werden wie er. Ja, also alle Belehrung in der Gemeinde, die muss dieses alleinige Ziel haben. Ja. Und das ist eine richtige Aufgabe. Ja. Und das sehen wir, das schaffen wir nie selber. Ja. Da muss der Herr uns viel Weisheit geben, dass das passiert. Nach Kolosser 2. Korinther 3, Vers 18 sollen wir in das Bild Gottes, und das Abbild Gottes umgestaltet werden. Und das ist genau, ja, der Herr Jesus. Er ist das Bild, der Abdruck seines Wesens, wie der Hebräerbriefschreiber sagt in Kapitel 1, Vers 2. Das heißt, auch der Dienst, den wir uns gegenseitig in der Gemeinde tun sollen, muss das Ziel haben, dass in dem Gegenüber der Christus ausgestaltet wird. Punkt 21, Galater 5, Vers 16. Paulus kann aufgrund der anderen Tatsachen, die wir gefunden haben, die Heiligen jetzt auffordern, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, grundsätzlich hat jeder Sohn Gottes Vollmacht über die Sünde. Warum? Weil Christus der Sünde gestorben ist, sind wir zusammen mit ihm gestorben. Und deshalb kann der Paulus jetzt in Römer 6, das will ich auch aufschlagen, habe ich jetzt nicht direkt aufgeschrieben, aber das gehört hierher. In Römer 6 kann Paulus sagen, ich lese ab Vers 9, meine dann aber den Vers 11. Da wir wissen, dass Christus aus Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. Also auch ihr, rechnet euch der Sünde für tot. Das heißt, wenn ich jetzt in Versuchung komme, dann darf ich hinstehen und sagen, Herr, du siehst, jetzt bin ich dran, einen falschen Weg zu gehen. Aber ich danke dir, dass ich den nicht mehr gehen muss. Ja, also ich darf mich selber zurückziehen und sagen, das muss ich nicht mehr. Ich muss jetzt nicht mehr wie früher an die Decke springen, wenn mir einer schräg kommt, sondern ich darf lernen, ja, unten zu bleiben. Ja. Und jeder weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Die Choleriker haben es hier am schwierigsten. Und die Phlegmatiker, die haben eher das Problem, dass sie mal aufstehen. Ja. Praktisch das Gegenteil. Aber all diese Sachen, die dürfen wir lernen durch den in uns wohnenden Christus, durch seinen Geist zu überwinden. Wir haben jetzt die Kraft dazu, nicht aus uns selber, sondern durch den Christus, der in uns wohnt. Sonst würde der Paulus doch nicht sagen dürfen, im nächsten Vers in Römer 6, so herrsche denn nicht mehr die Sünde in eurem sterblichen Leib. Ja? Wenn der Paulus uns so ermahnt, dann muss das ja auch möglich sein. Ja? Möglich ist es deshalb, weil wir der Sünde gestorben sein dürfen und uns dafür gestorben rechnen sollen. Jetzt. Ein Wachstumsprozess, zu dem der Herr uns Zeit gibt. Galater 5, Vers 24 schließlich, auch das will ich vorlesen, die aber des Christus sind, kommt es noch einmal, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Da kommt es noch einmal zum Ausdruck. Das heißt, sie dürfen sind in der Lage, jetzt über die Sünde herrschen zu lernen. In Galater 6, Vers 14 formuliert Paulus wieder ganz bewusst in der Ich-Form, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen als nur des Fluchholzes oder Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch welchen mir der ganze Kosmos gekreuzigt ist und ich dem Kosmos. Also es ist ein gegenseitiges Gekreuzigtsein. Ich der Welt und der Kosmos mir. Das heißt, weder der Kosmos darf Herrschaft ausüben über mich, noch muss ich mich irgendwie dem Kosmos ergeben. Ja, weil ich ihm ja gekreuzigt bin. Gibt es keine Rechte mehr. Ein Toter kann den Sargdeckel nicht aufmachen, ja, indem er liegt. Das geht nicht. Und so sollen wir uns sehen durch Christus. Und das ist doch kostbar, das ist doch eine Ermutigung, ja, weil ich sehe immer wieder mal das Gegenteil bei mir selber. Und deshalb darf ich mich an denen Verheißungen, die da stehen, an diesen Tatsachen, darf ich mich klammern. Und schließlich der 24. Punkt in Galater 6, Vers 15. auch ein ganz, ganz kostbarer Vers. Da steht denn weder Beschneidung noch Vorhaut. Ja, die Hauptthematik im Galaterbrief war Beschneidung. Ja, wieder da reingefallen, beziehungsweise dort hereingefallen, wo sie nie drin waren vorher, die Leute aus den Nationen. Sondern eine neue Schöpfung. Weder Beschneidung noch Vorhaut ist etwas, sondern eine neue Schöpfung. Das ist ein Punkt, das ist mir auch noch gar nicht so lange aufgegangen, dass der Herr nicht nur eine Neuzeugung vorgenommen hat in mir, zum Zeitpunkt, als er mich gerufen hat, sondern auch eine Schöpfung. Er hat etwas geschaffen. 2. Korinther 5, Vers 17 steht es auch. Das will ich auch noch mal vorlesen. Da steht genau das Gleiche. Den Korintherbrief hat der Paulus ja später geschrieben. 2. Korinther 5 heißt es wörtlich: Daher, wenn jemand in Christo eine neue Schöpfung ist, dann ist das Alte vergangen, siehe, Neues ist geworden. Es ist noch nicht alles neu, denn mein Fleisch ist noch da und die Sünde darin wohnt ja auch noch da. Deshalb muss ich mich ja der Sünde für tot rechnen. Ja, wenn die nicht mehr da wäre, dann wäre diese Anweisung sinnlos. Ja, wenn ich nicht mehr sündigen könnte, wozu muss ich ermahnt werden, nicht mehr zu sündigen? Also es geht noch. Und trotzdem ist eine neue Schöpfung bereits geschehen. Was noch fehlt, ist einfach der Loskauf unseres Leibes. Nach Römer 8, Vers 23, wir erwarten die Sohnschaft, den Loskauf unseres Leibes. Alles andere ist schon neu, eine neue Schöpfung. Ja, genau das, darauf weist der Paulus hier am Ende des Galaterbriefs noch einmal hin. Ich möchte jetzt hier diese logische Konsequenz nach all dem, was wir da finden, noch einmal nennen. Also hat wohl der erhöhte Christus, bevor er Paulus in den Dienst an seinem Leib entließ, das ganze Evangelium des Christus und das ganze Geheimnis des Christus geoffenbart. Nur so konnte jemand wirklich auch von Anfang an das volle Evangelium hören. Und darum geht's ja. Und das ist ja auch die Not unserer Tage und der Kirchengeschichte immer gewesen, dass meistens ein verkürztes Evangelium gepredigt wird, das in irgendeiner Form mit frommen Leistungen verbunden war, um vor Gott etwas zu taugen. Ja, und das funktioniert einfach nicht. Weil der Paulus sagt hier ganz klar, es zählt nur die Neuschöpfung vor Gott, sonst gar nichts. Ja. Und fällt mir gerade noch eine kostbare Stelle bei Micha ein. Der Herr hat es übrigens früher schon verkündigen lassen. Hört mal auf die Verse in Micha 6. Vers 6 bis 8. Das ist das Todesurteil jeder Religion. Dort steht: Womit soll ich vor Jahwe treten, mich beugen vor dem Gott der Höhe? Soll ich vor ihm treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird Jahwe wohlgefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden Strömen Öls? Soll ich etwa meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Ja, das sind die Menschenopfer angesprochen, die Kinderopfer, die die Israeliten getan haben. Ja. Und jetzt, was sagt Gott da? Er hat dir gut getan, o Mensch. Wir sehen hier eine Verallgemeinerung. O Mensch, und da kommt das zum Ausdruck, was in Römer 1 von Paulus gesprochen ist. O Mensch, was gut ist und was fordert Jahwe von dir, als Recht zu üben und Güte. Und das Wort Güte im Hebräischen heißt Gnade eigentlich auch. Ja? Güte und Gnade sind im Hebräischen ein Wort, Kesed. Güte zu lieben und demütig zu wandeln vor deinem Gott. Mehr verlangt Gott von den Menschen zunächst einmal gar nicht. Da war das Evangelium noch gar nicht da. Und hat Gott gesagt, ihr könnt den ganzen religiösen Kram, könnt ihr alle sein lassen. Ja? Ihr sollt einfach einander Gnade erweisen. Sollen wir das nicht auch? Ja? Sagt uns Paulus, wir sollen Gnade erweisen. Warum? Weil Gott uns längst in Christo vorher Gnade erwiesen hat. Und wir sehen, wenn wir natürlich durch das Licht des Evangeliums, sehen wir das bereits im Alten Testament aufleuchten und wir wundern uns nicht, warum? Weil Gott sich doch nicht ändert. Ich ändere mich nicht, sagt Gott in Maleachi, ja, fürchtet euch nicht. Das ist so kostbar. Wir sind dankbar, dass Gott uns das Licht des Evangeliums gegeben hat. Jetzt möchte ich noch ein paar ganz persönliche Dinge aus Galater 2, Vers 20 mal nennen. Und jetzt verzeiht mir, dass ich mal ganz persönlich werde. Ja? Versuch mal, ja, den folgenden Vers, meiner Meinung nach eine der schönsten und kostbarsten Ermutigungen der Briefe des Paulus, dir laut vorzulesen und zu jeder Aussage ein bewusstes Ja und Danke, Herr, zu sagen. Ja, das müsst ihr nicht jetzt machen, sondern nehmt euch mal Zeit und lest den Vers. Und das ist so ungemein befreiend, speziell dann, wenn wir eine problematische Vergangenheit haben, und die hat ja schließlich mehr oder weniger jeder. Oder wenn man den Hang zum Perfektionismus hat, und das ist die größte Gefahr, religiös zu werden. Ja? Jemand, der einen perfektionistischen Hang hat, der will sich keine Fehler erlauben. Und der will alles tun, um Fehler zu vermeiden. Und da machen die Leute sich manchmal selber zum Handkoffer, ja, weil sie das nicht schaffen, weil sie merken, sie machen doch Fehler. Ja, aber sie wollen es nicht. Und so jemand hat ganz besonders das Problem, sich von Gott beschenken zu lassen. Er will ja Gott was präsentieren. Er will ja gut sein. Wenn jemand zum Beispiel den Gedanken bekommt, ich bin für meinen Gott nicht gut genug. Ja? Und Menschen, die zum Beispiel an Depressionen leiden, und das kann auch Gotteskinder ganz böse betreffen, ja? Das kommt einfach und du kannst nichts dagegen machen. Und dann kommen solche Sachen, die sie dann sagen. Ja? Ich bin für meinen Gott nicht gut genug, er hat mich verlassen, ich mache zu viel Verkehr. Ja, ich mache immer wieder viele Fehler und womöglich fünfmal am Tag denselben. Und was mache ich dann? Gott wirft mich womöglich weg. Ich sehe immer wieder einen großen Unterschied zwischen dem, was ich weiß, wie ich sein sollte, und zwischen dem, was ich praktisch geworden bin. Ich reg mich immer noch über den Bruder auf oder über die Schwester, wenn sie mir schräg kommt, zum Beispiel. Ja? Das sind doch so Sachen, mit denen wir unsere Mühe haben. Paulus hat diesen Vers, behaupte ich jetzt mal, durch Christi Geist geleitet, ganz besonders in der Ich-Form verfasst. Wir tun ja manchmal zum Beispiel Psalmworte, lesen oder schreiben jemand eine Ermutigung und setzen dann an verschiedenen Stellen dessen Namen ein. Ja? Bei dem Vers müssen wir das gar nicht machen, der steht schon in der persönlichen Ich-Form. Ich lese jetzt mal den Vers nach einer über den Grundtext verbesserten Version. Erstens steht da, ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt. Und da darf ich schon einmal innehalten und sagen, Herr, ich will jetzt, obwohl ich praktisch was völlig anderes sehe in mir, das einfach mal dankend akzeptieren, dass das so ist. Dass nicht nur der Sohn für mich gestorben ist, sondern dass ich dadurch selber gestorben bin, meinem eigenen alten Wesen. Zweitens, und nicht mehr lebe ich. Und das ist der entscheidende Punkt, der alle meine Vergangenheit einschließt und dazu alle gegenwärtigen negativen Empfindungen. Nichts und niemand mehr darf Macht über mich ausnehmen. Ich darf es mir jedes Mal vorsagen, wenn irgendeine Anfechtung über mich kommt. Ja. Die eine der in diesem Vers genannten Tatsachen in Frage stellen will. Ja. Der Teufel sagt dann zu mir, du willst gestorben sein, machst immer noch den gleichen Käse wie früher. Ja, und was passiert, wenn ich nicht aufpasse, ich falle dann in ein Loch. Ja, weil er ja recht hat. Und jetzt darf ich sagen, jawohl, das ist so, aber ich bin trotzdem gestorben, ja, dem Graben hier. Und Gott sieht mich nicht mehr nach meinem alten Wesen an, sondern nach dem, was er für mich gemacht hat. Er redet mich an, du bist geheiligt, du bist auserwählt, du bist geliebt. Kolosser 3, Vers 13. Ja. Also drittens, sondern Christus lebt in mir. Und das ist so, denke ich mal, so der schwierigste Punkt. Ja, wenn ich irgendwo in meiner Seele im Keller bin, das zu akzeptieren, dass der Herr jetzt trotzdem da ist. Egal, ob ich nun selbstverschuldigt da im Keller sitze oder ob ich nur meine, es sei so. Ja. Und es kommt viertens, was ich aber jetzt im Fleischleib lebe. Also nachdem ich in Christo bereits eine neue Schöpfung bin, zugesichert durch 2. Korinther 5, Vers 17, Galater 6, Vers 15. Und in diesem Fleischleib lebe ich ja, bis der Herr mich aus dem rausnimmt. Ja, das wird also kein Ende haben, bis er das Ende setzt. Mit der Entrückung oder dadurch, dass ich eben noch durchs Grab gehen muss. So lange bleibt es so, dass ich jetzt noch im Fleischleib lebe. Aber ich lebe es durch den Glauben des Sohnes Gottes. Ja, der Herr Jesus gibt den Glauben nicht auf, dass er mich ans Ziel bringt. Was lesen wir in Hebräer 12 zum Beispiel vom Herrn Jesus? Und dort wird der Glaube Christi sehr schön beschrieben. Er sagt, dort heißt im Vers 2, hinschauend, oder eigentlich heißt es im griechischen Text, wegschauend auf Jesu. So müssen wir das lesen. Wenn da steht, hinschauend heißt, weg von allem anderen auf ihn, also auch weg von mir selber. Und jetzt sagt hier der Herr, heißt es weiter, den Urheber oder der den ersten Schritt in meinem Glauben macht und den Vollender, der also den letzten Schritt macht meines Glaubens, welcher, und jetzt kommt sein Glaube beschrieben, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten Gottes, zur Rechten des Thrones Gottes. Ja, das heißt, der Herr Jesus glaubt selber, dass das Werk, das er am Kreuz vollbrachte, auch das Ziel erreicht. Nämlich, dass er alle, die von ihm weggefallen sind, alle, die in Sünden gefallen sind, auch dorthin kommen, wo er ist. Das ist sein Glaube. Und der Glaube, der ist in mir. Damit darf ich rechnen im Alltag. Also was ich jetzt im Fleischleib lebe, lebe ich durch den Glauben des Sohnes Gottes. Und jetzt steht da nicht, der alle Sünder geliebt hat, das stimmt natürlich, sondern der mich geliebt hat. Als der Petrus dran war, seinen Herrn zu verleugnen, da sagt doch der Herr Jesus, er sagt nicht, du bist ja bescheuert, ja, und du bist ja unmöglich, du wirst mich jetzt da verleugnen. Was sagt er? Er sagt nicht, der Teufel, der ist gekommen, um euch alle zu sichten wie den Weizen. Und jetzt sagt er nicht, ich habe für euch alle gebetet. Hat er das getan? Hundertprozentig. Aber was sagt er? Ich habe für dich, Petrus, gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ist es nicht sein Glaube, der in mir wirkt? Ja, er gibt nicht auf. Er arbeitet so lange, bis ich dorthin, wo er mich haben will. Das ist das Kostbare. Und das steht hier in dem einfachen Satz, der mich geliebt. und sich selbst für mich. Er steht auch nicht für die Sünder hingegeben, was ja stimmt, aber er hat sich für mich hingegeben. Ja? Und das ist doch kostbar. Vor knapp 2 Tagen, 2000 Jahre ist es ungefähr her. Ja? Und interessant ist, dass, ja, so wie das bei Israel war, die mussten Passa feiern vor dem Auszug aus Ägypten. Und was hat Gott befohlen? Dieser Tag ist jetzt der neue erste Tag in eurem zukünftigen Kalender. Das heißt, Gott hat mit dem Passa einen neuen Kalender eingeführt in Israel. Und so hat Gott mit Golgatha einen neuen Heilszeitpunkt gestartet, nämlich den Zeitpunkt für die Wiederherstellung aller Dinge. Der lief ab Golgatha. Ja. Und bewusst wird dann jedem Einzelnen, wenn der Geist Gottes dir das offenbart, ja, dann weißt du, jetzt geht es bei mir da los. Aber eigentlich ging das schon bei Golgatha los, diese Wiederherstellung aller Dinge. Und das steckt noch in den gewaltigen Sätzen hier, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Das heißt, der Christus Gottes, der starb nicht einfach nur im kollektiven Sinne für alle Sünder, ja, sondern für jeden Einzelnen ganz persönlich. Der Herr möge sein Wort segnen. Nicht noch beten. Lieber Vater, hab Dank, dass wir solche Worte in deinem Wort haben und dass wir solch ein Evangelium haben. Und du siehst, Herr, dass dies so einfach zu predigen ist und manchmal so schwierig im Alltag auszuleben und all dieses auch ganz persönlich ernst zu nehmen, auch das Gestorbensein der Sünde und dass du in mir glaubst und auch mich ans Ziel bringst. Hab Dank von ganzem Herzen, dass das so ist. Und das schenke du uns allen und schenkst all deinen Kindern, dass ihnen das täglich viel bewusster wird und wir deshalb befreit auch mitten in der Finsternis unseren Weg gehen können und dass dann auch sichtbar wird, dass du in uns bist und dass wir dich angezogen haben, denn die Menschen in unserem Verhalten dich sehen lernen. Das wollest du schenken. Wir danken dir. Du wirst es auch tun. So steht es geschrieben. Amen.